Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Mit 50 Euro kann man richtig, richtig teuer essen gehen oder sich vielleicht eine Massage im Thermalbad gönnen oder um die Welt reisen. Das hat Christopher Schacht gemacht. Mit 50 Euro in der Tasche ist er los. Das war 2013, damals war er 19. Und 4 Jahre lang war Christopher dann unterwegs und ist jetzt seit kurzem zurück in Deutschland und studiert hier. Christopher, einmal um die Welt mit 50 Ocken. Wo bist du denn lang gereist?
Ich bin in Deutschland in meinem Zuhause aus der Haustür getreten auf die Straße und dann durch Westeuropa getrennt, das heißt über die Niederlande, Frankreich, nach Spanien und Gibraltar und habe dann dort auf einer Segeljacht angeheuert und bin über den Atlantik gesegelt, bis in die Karibik und von dort nach Südamerika. Hab dann 1 Jahr eine Runde gedreht durch ganz Südamerika bis runter nach Chile, dann wieder hoch nach Venezuela und Kolumbien und bin dann nach Panama und dann in einem ganzen Jahr wieder über den Pazifik gesegelt, über die französisch-polynesischen Inseln, Salomon-Inseln, Papua-Neuguinea, Philippinen bis nach Korea und Japan hoch und dann von dort über China nach Südostasien, runter Thailand, Malaysia, Singapur und dann nach Südasien, das heißt nach Indien und Pakistan und über den Mittleren Osten, Iran, Türkei, so zurück nach Europa.
Ganz schöne Strecke, die du da gemacht hast, aber du warst ja auch 4 Jahre unterwegs. Du hattest am Anfang 50 Euro in der Tasche. Warum gerade 50 Euro?
Einmal ist es eine Summe, die jeder aufbringen kann. Zum anderen dachte ich mir, ich kann mir sowieso keine Weltreise leisten. Dann kann ich auch gleich mit wenig Geld anfangen und mal schauen, wie man das so macht.
Hat ja dann auch irgendwie geklappt, ne?
Es hat geklappt, ja.
Du bist kein einziges Mal geflogen, ne? Also wie bist du über die Meere, über die Ozeane gekommen?
Richtig, als ich in Frankreich getrampt bin, habe ich einen polnischen Tramper getroffen, der mir davon erzählt hat, dass ein Bekannter von ihm mit einem Boot über den Atlantik gesegelt wäre, weil er den Leuten geholfen hat. Und dann dachte ich, cool, das ist eine geile Idee, das möchte ich auch mal machen. Und dann habe ich in Spanien auf einer Pferderanch gearbeitet und in den 2 Monaten, die ich dort gearbeitet habe, habe ich einen Segellehrer getroffen. 83 war der schon alt, mit dem ich zusammen aufgeritten und habe ihm davon erzählt, von meinen Plänen, dass ich gerne mal über den Atlantik segeln möchte. Und er meinte, Christopher, du hast echt Schwein, weil genau jetzt fängt die Segelzeit an und ich habe auch noch ein paar alte Segelklamotten, die kann ich dir überlassen und ein paar Bücher, ach ja, und dann kann ich dir auch noch die paar Knoten zeigen. Hat er mich so angelernt und dann bin ich
Du konntest noch gar nicht segeln?
Ich habe noch nie in meinem Leben gesegelt. Das war schon immer so mein Traum, aber meine Familie ist keine Seglerfamilie. Nun ja, dann bin ich nach Gibraltar ohne Erfahrung, aber schon mit dieser bisschen Ausbildung von dem 83-jährigen Segellehrer, den ich da auf der Pferderanch getroffen hatte und habe da rumgefragt und tatsächlich innerhalb von 1 Woche habe ich einen Italiener gefunden, der auf Freunde gewartet hatte, die seit Wochen nicht gekommen sind und dann meinte er, na gut, dann machen wir das. Und dann sind wir zu zweit los und ich habe dann unterwegs auch noch Italienisch gelernt und in 3 Monaten sind wir dann über den Atlantik gesegelt.
Wahnsinn, aber ich meine, abgesehen vom Fliegen musstest du ja natürlich auch noch irgendwoher Geld für andere Sachen kriegen, ne? Also du musstest ja noch irgendwo übernachten, du musstest dich von irgendwas ernähren. Wo ist denn die Kohle hergekommen?
Richtig, also man denkt immer, man bräuchte viel Geld zum Reisen, dabei ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie viel Geld man dabei hat oder wie viel Geld man einnimmt, sondern wie viel Geld man ausgibt. Und da gibt es 3 große Kostenfaktoren, die man niedrig halten sollte und kann. Und das erste ist die Unterkunft und ich hatte mein Zelt dabei, später auch eine Hängematte und wenn man immer daran schläft oder teilweise, es gibt heutzutage auch Netzwerke wie Couchsurfing, wo man bei anderen Reisenden dann übernachten darf umsonst und man trifft Leute unterwegs, wenn man das so macht, dann muss man eigentlich keinen einzigen Cent für Unterkunft ausgeben und das habe ich auch nicht. Dann das zweite ist der Transport und ich bin ja nicht geflogen, sondern bin immer getrennt und habe auf den Segeljachten gearbeitet. Und habe dann auch für den Transport kein Geld ausgegeben. Und das dritte ist das Essen. Und ich bin da nicht sehr wählerisch. Ich esse prinzipiell alles und schaue mich immer nach den Lokalkosten um, die am günstigsten sind. Das kann Hafer sein, Couscous, Süßkartoffeln, Bananen, Brötchen oder Reis. Und danach richte ich mich dann und esse das. Und dann kann man auch mit sehr wenig Geld sehr weit kommen.
Du hast aber natürlich auch gearbeitet zwischendurch, ne? Du hast schon gesagt, du hast auf einer Pferderanch gearbeitet oder hast auf den Seglern gearbeitet, mit denen du die Ozeane überquert hast. Aber gib mal einen Tipp, wenn man jetzt so ohne Erfahrung an einen Job rangeht, wie kriegt man den? Wie komme ich an Jobs ran, wenn ich reise?
Prinzipiell sage ich immer, dass der Schlüssel zu allem die Menschen vor Ort sind, weil die kennen sich aus, die haben Kontakte. Das heißt, es ist auch unglaublich wichtig, dass man gleich von Anfang an Interesse an den Menschen hat, auch an der Sprache, dass man positiv ist und optimistisch, weil solche Leute hat jeder gerne um sich. Und dann lernt man auch schnell Leute kennen, die sehen ja, hey, das ist ein Weißer, der kommt von einer anderen Kultur, sind interessiert, was macht er hier? Und dann relativ schnell die Leute, die man dann kennengelernt hat, kann man sagen, hey, weißt du was, ich bin knapp bei Kasse und bin auf der Suche nach einem Job. Dann fragen die, okay, Christopher, was kannst denn du so? Und dann sagst du, ja, also ich kann so ein bisschen programmieren, ich kann bauen, ich kann gärtnern, kochen und all sowas. Und dann sagen sie, ja gut, ich habe einen Cousin, der arbeitet in dem und dem Beruf, ich rufe den mal an. Und dann ruft man den an und fragt nach und dann sagt er, also ich nicht, aber ich kenne jemanden, der jemanden kennt, und so wird man dann weitergereicht, bis man letztendlich was hat.
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, um die Welt zu reisen?
Genau, ich bin vor kurzem 24 geworden und wollte sogar schon mit 17 aufbrechen auf eine Weltreise, weil ich dachte, hey, das ist so interessant, was es da noch alles gibt, und ich komme aus Norddeutschland und kenne nur meine kleine norddeutsche Ecke, vielleicht noch Dänemark, wo wir dann immer in den Urlaub gefahren sind. Und diese Neugier hat mich halt schon mit 17 da veranlasst, dass ich gerne losreisen wollte. Hab das meinen Eltern gesagt und die meinten, ja, warte mal erstmal ab, ist ja noch eine Weile hin. Viele Leute haben mal so einen Gedanken, dass sie in die Welt hinaus wollen, aber die wenigsten tun es dann auch.
Haben sich nicht so richtig ernst genommen.
Genau, haben mich nicht ernst genommen, aber ich habe dann Spanisch gelernt. Ich habe mir die Impfung besorgt, einen Nebenjob nach der Schule gemacht und mir mein Equipment zusammengekauft. Und dann haben sie gesehen, wie ich mich vorbereitet habe. Und dachten, okay, der Junge meint es ernst. Und dann kam der Termin immer näher, dass mein Abitur vor der Tür stand und ich los wollte. Dann haben sie sich nochmal mit mir zusammengesetzt und meinten, also Christopher, wenn du das wirklich machen möchtest, dann mach das, aber pass auf dich auf. Und ich meinte, ja, ich möchte das machen und ich würde es ein Leben lang bereuen, das nicht getan zu haben. Und in dem Moment, als ich aufgebrochen bin, war sogar mir das Gefühl der Freiheit am wichtigsten, einfach von einem Tag auf den anderen leben zu können. Und wir Deutschen, wir sind ja so wahnsinnig gut darin, uns unseren Terminkalender voll zu planen. Und jede Minute wörtlich haben wir für die nächsten Wochen schon verplant in unserem Terminkalender und sind so mehr oder weniger Sklaven unserer selbst. Und ich wollte für einen Tag oder für eine Zeit lang mal nicht wissen, was der morgige Tag bringt, in den Tag hineinleben, den Augenblick genießen und ja nicht wissen, was auf mich zukommt, und wenn es mir gefällt, dann bleibe ich dort. Wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich weiter. Und das war mir wichtig zu erleben und das habe ich erlebt.
Das klingt super für eine Zeit lang, denke ich so. Aber 4 Jahre lang, du hast dich dann 4 Jahre lang auf dieses Leben eingelassen, vielleicht nicht so genau zu wissen, was morgen kommt. War das von Anfang an geplant, dass du so lange unterwegs sein würdest?
Natürlich hat meine Mutter mich gefragt, Junge, wie lange willst du denn unterwegs sein? Und ich meinte immer, Mama, ich möchte mich da nicht festlegen. Ich brauche so lange, wie ich dann brauchen werde.
Ich habe aber auch gelesen, dass deine Mutter 2-mal gedacht hat, du seist schon tot. Was war da los?
Ja, das ist unglücklich. Und ich glaube, meine Mutter ist viele Jahre gealtert, während ich weg war. Die hat sich natürlich unglaublich Sorgen gemacht. Und das erste Mal, als meine Mutter das dachte, war ich in der Karibik, in einem Piratengebiet. Und es gibt dort Schmuggler, kolumbianische Schmuggler meistens, die Boote kapern und dann die Besatzung über Bord werfen, um mit diesen Yachten Drogen, Kokain nach Europa zu bringen. Mhm. Und in diesem Gebiet war ich unterwegs und wir haben Halt auf einer venezolanischen Insel gemacht für 2 Wochen, das, was nicht geplant war, aber es war da so traumhaft, dass wir einfach länger geblieben sind. Und ich konnte meine Eltern nicht kontaktieren. Das war kein Empfang und ähnliches. Und dann dachte meine Mutter hat schon Blut und Wasser geschwitzt und dachte, 2 Wochen lang hat er sich jetzt schon nicht gemeldet, obwohl sie eigentlich schon da sein sollten. Und dann war sie natürlich heilfroh, als ich dann wieder da war in Venezuela und mich gemeldet habe. Das 2. Mal war ich im Dschungel unterwegs, Goldschürfen. Und meine Mutter wusste nur, dass ich irgendwo im Dschungel von Englisch-Guyana unterwegs bin, fernab von jeglicher Zivilisation und Straßen und Versorgung. Und da gibt es giftige Schlangen, das hatte ich ihr erzählt. Die meisten davon töten innerhalb von nur 2 Stunden, wenn man gebissen wird. Und es gibt da kein Krankenhaus und Ähnlichem. Das heißt, wenn man gebissen wird, ist vorbei. Dann kann man eigentlich nur noch die Hände falten und warten. Auf ein Wunder vielleicht oder auf den Tod. Und ich war dann jedenfalls viel länger als gedacht. Hatte dann noch einen Investor getroffen, der meinte, ich möchte in dieses neue Goldschiffergebiet, wo noch nie zuvor jemand war. Dann bin ich mit ihm mitgekommen. Wir sind 2 Tage über Flusswege dann da lang. Dann war ich noch eine Weile bei Eingeborenen und irgendwie hat sich das so hingezogen, dass ich dann 3 Wochen später wieder in Venezuela bei der Zivilisation war. Und ich hatte meiner Mutter eigentlich gesagt 3 Tage. Habe letztendlich wieder 3 Wochen gebraucht.
Das hat deiner Mutter ein paar graue Haare verschafft.
Genau, und danach hatte sie einem brasilianischen Bekannten von uns einen kleinen GPS-Tracker mit nach Rio de Janeiro gegeben, den ich mir in Brasilien dann abgeholt habe, weil sie hat gesagt, das ist die einzige Bedingung. Also jetzt nimmst du dir so ein Teil mit oder du machst das nicht mehr weiter, das überlebe ich nicht.
Ich will wissen, wo du bist, ne?
Richtig.
Aber gab es auch mal einen Moment, wo du selber gedacht hast, boah, mir reicht's jetzt, Schlangen und Matsch und immer Geld verdienen und nicht genau wissen, wie es weitergeht, wo du gedacht hast, ich will eigentlich zurück nach Hause, ich habe auch Heimweh, ich möchte zurück?
Das ist interessant. Ich glaube, jetzt nach etwas über 4 Jahren hätte ich vielleicht Heimweh bekommen, wenn ich nicht zurückgekehrt wäre, aber unterwegs hatte ich nicht ein einziges Mal Heimweh. Mhm. Also jedes Mal, und solche Situationen gibt es viele, wo man dann im Regen steht und friert und alles und man hat keinen Platz zum Schlafen und es ist alles nur unangenehm und man denkt sich, so was mache ich hier? Und dann kommt aber sofort der Gedanke, hey, ich habe mir das selber eingebrockt und ich bin da, wo ich sein möchte. Und auch die Herausforderungen und die Schwierigkeiten gehören zum Leben dazu und das sind die Situationen, in denen man wachsen kann.
Seit August ist Christopher Schacht wieder in Deutschland. Vorher war er 4 Jahre lang unterwegs, einmal um die Welt ist er gereist und gestartet ist er mit 50 Euro in der Tasche. Gestartet ist Christopher auch ohne besonders religiös zu sein, sagt er, aber auf der Reise ist er gläubig geworden. Christopher, wie kam es dazu?
Richtig, also ich bin so wie der Durchschnittsdeutsche früher mal getauft worden und dann auch hatte ich eine Konfirmation, aber habe mich damit nicht so stark beschäftigt. Also ich war der Meinung, ich bin schon Christ, ich glaube an Jesus und ich glaube an Gott, bin dann aber los. Meine Eltern hatten mir eine Bibel mitgegeben und ich hatte mir das eh vorgenommen, dass ich das irgendwann mal lesen möchte, weil es ja das meistgelesenste Buch der Welt, kann ja nicht mehr schaden, zu wissen, was da drin steht. Und dann kam ich so häufig in Schwierigkeiten und Situationen, wo das selber nicht mehr in meiner Macht lag, da rauszukommen, habe gebetet und es kam die Gebetserhörung. Und aus Interesse habe ich dann angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen und dachte, hey, es gibt irgendwie doch mehr, als wir uns das so vorstellen. Und in den allermeisten Kulturen dieser Erde ist es völlig normal, davon auszugehen, dass es Gott gibt. Vielleicht sogar auch eine Geisterwelt oder ähnlichem in Afrika, wenn man, oder Papua-Neuguinea, wenn man da ist. Da nehmen die Leute das alles für gegeben hin. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und selber aus diesem Alltag der Sicherheiten, die wir in Europa und der westlichen Welt genießen dürfen, rauskommt und auf mehr angewiesen ist oder einfach den Händen des Schicksals übergeben ist, dann merkt man auch, wie sehr da doch noch mehr dahinter steckt.
Hat dir das auch ein anderes Reisen ermöglicht? Also hat dir das vielleicht auch Gemeinschaften eröffnet, wo du sonst nicht reingekommen wärst? Oder hat dir das auch so eine Art Zuhause gegeben? Wie hat das dein Reisen verändert?
Zum einen eine Art Zuhause, weil der Glaube ein sehr, sehr starker Halt ist. Zum anderen auch eine sehr große Sicherheit und Beistand. So wird man die ganze Zeit eigentlich mehr geführt, als dass man selber den Weg geht. Also du siehst überall die Türchen, wie sie sich öffnen und so eine Hand, die dich so ein bisschen da in die Richtung schubst und du folgst einfach nur. So hat sich das für mich angefühlt.
Mhm. Jetzt bist du natürlich aber trotzdem auch auf Menschen angewiesen gewesen auf deiner Reise. Du hast ja sehr oft bei Fremden übernachtet, hast du gesagt, oder bei Leuten, die du zumindest noch nicht so gut kanntest. Hast du da einfach immer das Vertrauen gehabt, dass schon nichts passiert? Oder gab es auch mal eine Situation, wo du dachtest, oh, da habe ich mich jetzt vielleicht mit meiner Menschenkenntnis ein bisschen vertan?
Also ich würde sagen, das Bauchgefühl der allerwichtigste Indikator für Menschenkenntnis ist. Und wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, sollte man die Sache entweder hinauszögern und schauen, ob sich daran vielleicht noch was tut oder ändern. Und wenn man Leuten tief in die Augen schaut und die etwas erzählen und mit einem reden und einem zum Beispiel sowas anbieten, mit nach Hause zu kommen, dann merkt man meistens im Bauchgefühl, na, ist das jetzt ehrlich oder könnte da was anderes hinterstecken?
Hast du gar keine schlechte Erfahrung gemacht, dass du mal dachtest so, ah, ich gehe da mal mit und dann hat jemand gesagt, hallo, ich wollte Ihnen jetzt nur einen Teppich verkaufen oder sowas oder ich wollte dir das Geld aus der Tasche ziehen.
Ja, also ich halte das für den Segen, dass ich dann immer auf diese Türchen, von denen ich vorhin geredet habe, gehört habe. Ich bin nicht ein einziges Mal auf der gesamten Reise ausgeraubt worden, noch zusammengeschlagen worden, noch habe ich eine schwere Krankheit gehabt. Also mehr Glück als Verstand, könnte man sagen und war auch sicherlich so. Und völlig unverdient. Aber ich habe Leute getroffen, zum Beispiel in Englisch-Guyana, die gesagt haben, hey, komm doch mit zu mir nach Hause. Und ich habe eine Schwester, bei der kannst du bleiben, da mit im Haus von ihr und ihrem Mann. Und ich zeige dich dann rum und wir bringen jetzt da deine Sachen hin. Und da hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl. Und dann fängt man erstmal nach, ja, also was sagt denn der Mann dagegen? Und wenn ich bei deiner Schwester bleibe, müsste man die da nicht erstmal vorher fragen? Und dann fragt er aber natürlich nicht nach und so und dann merkt man schon, irgendwas ist ja faul. Mhm. Und dann hat er erzählt von seinem angeblich deutschen Freund und dann fragt man ja, woher kommt denn dein deutscher Freund? Und meint er, ja, aus der Hauptstadt. Fragst du, ja, also aus Bonn? Meint er, ja, genau, oder Frankfurt. Und dann, wenn er da einfach nickt und zustimmt, dann merkst du, okay, ja, der Kerl hat keine Ahnung, der schwafelt dir einfach nur was vom Pferd, um irgendwelche Gemeinsamkeiten und Vertrauen aufzubauen. Aber das ist völliger Blödsinn. Und dann verabschiedet man sich auch freundlich und sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter.
Wie hast du dich überhaupt mit den Leuten verständigt? Also hast du die Sprachen alle gelernt? Wie hast du das gemacht?
Ich habe 4 Sprachen unterwegs gelernt. Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Koreanisch. Mhm. Eine asiatische Sprache auch.
Ist das nicht super schwer zu lernen, Koreanisch?
Ist super schwer. Also rückblickend würde ich sagen, es ist eine der schwersten Sprachen der Welt, wenn nicht die schwerste Sprache der Welt. Ich finde, Kommunikation macht dann am meisten Spaß, wenn man sich prinzipiell erstmal nicht so leicht verständigen kann, weil man dann gezwungen ist, sehr theatralisch und sehr übertrieben das Ganze zu formulieren. Und ich war mit einem japanischen Trucker unterwegs in Japan auf dem Weg nach Himeji und habe mich über Rehunfälle mit ihm unterhalten und probiere mal einen Rehunfall pantomimisch darzustellen. Das ist zum Totlachen und wir haben so gefeiert, also wir haben so viel Spaß gehabt. Das hat sich echt gelohnt.
Wie hat sich das denn angefühlt, zurück in Deutschland zu sein? Hat dich was gestört? Ist dir was aufgefallen?
Also ich liebe Deutschland und Deutschland hat einen großen Platz in meinem Herzen. Ich fange mal mit den positiven Sachen an. Also die Deutschen sind sehr zuverlässig und sehr pünktlich. Die Straßen sind super. Also man kommt von Italien, gar nicht hochgetremmt auf die Autobahn und man denkt so, endlich kann man schnell fahren. Hier funktionieren die Sachen einfach, gehen ineinander und natürlich beschweren wir uns an vielerorts noch über die Dinge, die nicht funktionieren, aber im Großen und Ganzen läuft hier doch alles ziemlich reibungslos und das ist ein großer Segen. Was auf der anderen Seite mir nicht so an den Deutschen gefällt, ist dieses ewige Rechnen. So von wegen, du hast mir ein großes Weihnachtsgeschenk geschenkt, dann kann ich dir auch nur ein Weihnachtsgeschenk in dieser Größenordnung schenken, also das muss irgendwie dann Geld kosten oder der hat mir nichts geschenkt, dann schenke ich dem auch nichts.
Also so ein Aufrechnen meinst
genau,
du?
Genau, immer so ein Aufrechnen und geben und nehmen und ich habe 2 Tage bei dem übernachtet, dann darf er jetzt auch 2 Tage bei mir übernachten, aber wehe, der möchte 2 Wochen bleiben. Familie wäre jetzt der nächste Stichpunkt. Es gibt so viele Leute, die haben Angst davor, alleine alt zu werden. In Deutschland, in der westlichen Welt, aber nicht in Ländern wie Indien zum Beispiel, wo Familie ganz, ganz hoch geschätzt wird. Und dieser bedingungslose, freundschaftliche Zusammenhalt, dass Liebe und Freundschaft kein Resultat von Konsumerdenken sind, von Networking oder seinen eigenen Vorteil suchen, sondern bedingungslos um der Mensch selbst willen, das ist etwas, was ich in Deutschland teilweise etwas vermisse, muss ich sagen. Zum nächsten dann auch den Stress, den wir uns häufig unnötigerweise machen, um noch etwas bisschen mehr rauszuholen. Dabei haben wir doch genug zum Leben und dabei geht es uns doch vergleichsweise ziemlich gut. Und diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit, ich glaube, das tät vielen von uns ziemlich gut.
Aber jetzt bist du ja auch wieder Student und hast auch ein gewisses Stresslevel. Du musst irgendwelche Prüfungen machen, du musst Hausarbeiten abgeben und so weiter. Jetzt lebst du quasi so ein ganz normales Leben mit so einem Alltag. Vorher bist du 4 Jahre lang gereist. Wie war der Einstieg für dich wieder zurück in dieses ganz normale, alltägliche, zu einem Großteil vielleicht auch sehr geregelten Leben? Ist dir das schwer gefallen?
Das überrascht vielleicht ein wenig, aber der war komplett reibungslos, weil ich so viele Ambitionen habe und so viele Projekte auch, die ich gerne machen möchte, wie zum Beispiel das Buch, an dem ich jetzt gerade schreibe, das Studium oder meine Freundin, mit der ich auch Zukunftspläne schmiede. Also ich denke, dass es wichtig ist, warum man Sachen macht und dass man sie gerne tut. Und wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann gibt es auch eine positive Form von Stress, die einem hilft, größere Sachen zu machen. Und darauf habe ich mich gefreut. Und Alter kann auch ein Segen sein, wenn man die Möglichkeit hat, sich bestimmte Sachen einzuplanen. Und wenn man so planlos unterwegs ist, dann klappt das eben nicht.
Mhm. Planst du denn trotzdem schon weitere Reisen? Hast du Fernweh?
Also ich bin kein Typ, der juckende Füße hat und von einem Ort zum anderen muss, weil er nicht anders kann, sondern ich bin ein Abenteuer- und Entdeckertyp und das freut mich auch, dass ich das hier in Deutschland so toll machen kann, dass ich jetzt an diesen Abenteuern und Projekten, die auch im Kleinen dann funktionieren, die ich mir an der Uni und dann auch beim Buchschreiben so leisten darf, dass ich daran arbeiten darf und deswegen freue ich mich jetzt auch hier zu sein und bin auch ziemlich froh und bodenständig hier.
Christopher Schacht, der Mann, der 4 Jahre lang um die Welt gereist ist. Gestartet ist er mit 50 Euro und zwischendrin hat er viele neue Freunde und auch seinen Glauben gefunden. Und jetzt ist er aber auch froh, wieder in Deutschland zu sein. Und wenn ihr noch mehr von Christopher hören wollt, das Buch, an dem er gerade schreibt, das kommt wahrscheinlich im Frühjahr raus. Da gibt es dann noch mehr von ihm zu hören. Und wenn ihr auch eine spannende Geschichte habt, also wenn ihr zum Beispiel im Ausland wart, wenn ihr was Cooles da erlebt habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich würde mich nämlich sehr, sehr freuen, wenn ich dann bald auch mit einem von euch hier quatschen könnte und ihr eure Geschichte erzählen würdet. Also nicht schüchtern sein, Mail an mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.